Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass ich mal ein bisschen was Popkulturelleres mache und mich nicht nur so auf den ganzen Alltagsscheiß stürze, der ja eh nicht so, also es ist ja einfach nicht so schön, ne? Was soll man da auch groß erzählen? Die Wahl in den USA geht auch ohne mich weiter, ob Taylor Swift nun mitmischt oder nicht. Ich hoffe, sie mischt, Frau Swift, bitte mischen Sie. Mischen Sie mit, Frau Swift. Sie bekommen in mir einen Fan, einen treuen. Ich werde Ihre Musik hören. Das ist ein Versprechen. Also bewusst einmal mit hinhören und Text und nicht Ohren zuhalten und so. Nein, ich hat in letzter Zeit ein paar neue Serien angefangen, ein paar neue Filme gesehen. Nicht viel. Ich bin immer noch eher auf dem Trip, lieber alte Filme zu schauen. Vielleicht Filme, die ich noch nicht kenne. Oder noch lieber alte Filme und Serien, die ich schon kenne, nochmal zu schauen. Gerade weil mich neue Serien irgendwie häufig einfach nicht so richtig abholen und nicht so richtig ansprechen. Und einer dieser neueren Filme, den ich jetzt mit einiger Verspätung mir angeschaut habe, war Godzilla Minus One. Und zwar, weil seit kurzem auf Netflix eine Schwarz-Weiß-Version davon zu sehen ist. Und ich dachte mir, okay, das guckst du dir jetzt mal wirklich an. Ich bin ja ein ganz großer Film des allerersten Godzilla-Films. Einfach schon, weil Schwarz-Weiß diesen Film so edel wirken lässt, diesen alten Film. Aber dann ist der allererste Godzilla-Film von 1954 auch tatsächlich wirklich ein verdammt guter Film. Wir hatten da in Data seinem Hals schon mal ausführlich drüber gesprochen und meine Meinung ist bis heute wirklich sehr hoch über diesen Film. Das ist, finde ich, immer noch der beste der ganzen Reihe. Da kommt eigentlich kein anderer ran und ich dachte mir, ach ja, Godzilla in Schwarz-Weiß, probieren wir es mal. Auch weil ich wusste, dass die Handlung nicht im heutigen Japan spielt, sondern tatsächlich noch vor dem ersten Godzilla-Film, nämlich während bzw. kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte, also hier Spoilerwarnung an dieser Stelle, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, aber mein Gott. Die Geschichte kurz zusammengefasst, es geht um einen Kamikaze-Piloten, der im Zweiten Weltkrieg einen Motorschaden vorgetäuscht hat, um zu überleben und nun mit der Schande leben muss, dass er überlebt hat, während Japan in Trümmern liegt. Und dann taucht auch noch Godzilla auf, dem er ebenfalls schon mal kurz vor dem Ende des Krieges begegnet ist, als der eine Insel voller Mechaniker platt gemacht hat, die der Kamikaze-Pilot... Frag mich jetzt bitte nicht nach Namen, das bitte nicht, das ist zu viel erwartet, die der Pilot nicht beschützen konnte oder wollte und sich ewig Feigheit vorwirft. Und nun ist es so, dass er eine junge Frau in Nachkriegszeit zu sich genommen hat, die ein Kind, ein Findelkind aufgenommen hat. Die drei bilden eine Familie, sie bauen langsam Familie auf, er kriegt einen Job bei einem Minenräumkommando, das eigentlich ein ziemliches Himmelfahrtskommando ist, aber verdient dabei gut. Und dann taucht Godzilla wieder auf und sie müssen ihn bekämpfen. Und am Ende schaffen sie es, ihn zu bekämpfen. Vereinigte zivile Flotte und ein Heldentum und Pathos und Pipapo. Und dann ist der Pilot am Ende... setzt er sich in ein neu entwickeltes in einen neu entwickelten Flugbomber und schießt mit voller Kamikaze-Wucht Godzilla ins Maul, der schon geschwächt ist durch allen möglichen Schmöcks, den sie da anstellen, um ihn klein zu machen, also kalt zu machen da im Meer. Und das Ding explodiert und Godzilla ist tot und zerbröckelt und wow und krach bumm. Und es stellt sich im letzten Moment heraus, Es gab einen Schleudersitz. Es gab einen Schleudersitz. Du sollst leben. Betätige den Schleudersitz. Er konnte sich dann noch retten. Und am Ende ist sogar die Frau noch am Leben, die vorher eigentlich von Godzilla umgebracht worden war. Aber sie hat es geschafft, die Druckwelle des Hitzestrahls zu überleben. Ach, meine Güte, was für ein... Ach, und er weint und hat seinen Krieg beendet. Ach, Pathos. Pathos ist das nicht. Naja, also ihr merkt, so richtig begeistert von dem Film war ich jetzt nicht. Das japanische Schauspiel, das ist ja ohnehin also für neigt aus meiner Sicht immer sehr stark zum Overacting. Das ist in sehr vielen japanischen Filmen so. So viele japanische Filme kenne ich zwar nicht, aber jedes Mal, wenn ich einen japanischen Film sehe, fällt mir das wieder auf. Das hängt mit dem wahrscheinlich mit der Tradition des Kabuki-Theaters zusammen. Diese sehr expressive, sehr ausdrucksstarke Art des Schauspiels, die für westliche Sichtweisen einfach vollkommen übertrieben wirkt. Es ist einfach für uns Overacting und zum Teil auch sehr eigenartiges, krampfiges Overacting, eigenartige Rollen, eigenartige Klischee-Rollen, die dann erfüllt werden müssen. Mal funktioniert das besser, mal schlechter. Hier finde ich es extrem unangenehm, dass wirklich alle Figuren permanent am Overacten sind. Die einen mehr, die anderen weniger, aber es ist eigentlich kein Charakter dabei, der sich normal benimmt. Es gibt andere Filme, wo das deutlich besser funktioniert. Zum Beispiel der Independent-Film Beyond the Infinite Two Minutes, auch ein japanischer Film. Ein Independent-Film von, ich glaube, also auf jeden Fall kurz vor der Pandemie. Relativ neu. Da geht es um eine kleine Science-Fiction-Geschichte, in der ein Kaffeehausbesitzer feststellt, dass der Computer, den er in seinem Café hat, über eine Zeitsprung, ein Zeitloch mit dem Computer in seiner Wohnung, zwei Stockwerke weiter oben im selben Haus verbunden ist, und zwar mit einer zweiminütigen Versatzzeit. Das heißt, wenn er oben den Computer laufen lässt, sieht er, was 2 Minuten vorher unten im Café passiert ist. Zuweilen halt auch sich selber, der dann mit sich selber redet. Ist ein fantastisch guter Film. Und da hast du auch nur seltsam agierende Charaktere, die alle irgendwie künstlich wirken. Aber es funktioniert. Es in dieser kleinen Welt, auf dieser kleinen Bühne, dieses Kaffeehaus, dieser kleinen Wohnung, diese japanische kleine Wohnung, das Treppenhaus, funktioniert das wie auf einer Theaterbühne. Es macht Riesenspaß. Und sollte ich irgendwann mal jemanden finden, hint, hint, zwinker, zwinker, stups, stups, der oder die aus meiner Podcaster-Bubble über dieses kleine Wunderwerk mit mir, diesen kleinen ungeschliffenen Rotdiamanten mit mir tatsächlich mal reden will, ich warte darauf, dann gibt's den auch mal endlich in Data seinem Hals, wo er hingehört. Hier Godzilla Minus One, der wird's nicht in Data seinen Hals schaffen. Ich bin einfach nicht so richtig angetan. Die Story ist auch irgendwie so ein bisschen krude. Die Godzilla selber sieht toll aus. Muss man auch ehrlich sagen, und auch das Schwarz-Weiße wirkt, auch wenn man dann ehrlich sein muss, diese leuchtend blauen Strahlen und Zacken sehen in Farbe dann besser aus, aber insgesamt macht das Schwarz-Weiße mehr her. Es wirkt wirklich älter und es spielt ja auch zu einer Zeit, die man eher mit dem Schwarz-Weiß-Kino in Verbindung bringen kann. Allein das zerstörte Tokio, die zerstörten Vororte und alles, das ist, das kommt in Schwarz-Weiß so gut rüber, wenn der junge Mann sich dieser jungen Frau mit dem Kind annimmt und sie gemeinsam eine Familie gründen und gemeinsam eine Familie aufbauen, das Haus wieder aufbauen. Man einen Einblick in die japanische Gesellschaft zu dieser Zeit bekommt, in das japanische Alltagsleben. Das wirkt gut und das wirkt gerade ganz toll durch das Schwarz-Weiße. Aber dann kommt halt wieder die Godzilla-Geschichte und jedes Mal strotzt das Ganze vor Pathos, und jedes Mal, wenn der junge Mann wieder sein Kriegstrauma durchleben muss, geht das in ein so furchtbares Pathos über. Also man hat auch der junge Mann und die junge Frau, die ja eigentlich dieses Kind zwar gemeinsam aufziehen, aber beide nicht Vater und Mutter des Kindes sind, auch eigentlich kein Liebespaar sind, sondern eine Zweckgemeinschaft. Natürlich entwickelt sich da eine Romanze. Nur das wird nicht wirklich gezeigt. Es ist so eine blutleere Angelegenheit. Ich möchte aber eine Romanze. Ich möchte eine Liebesgeschichte sehen und die funktioniert hier nicht. Es gibt keine Gefühle zwischen den beiden. Es ist so eine steife Mischung aus Zuneigung und Pflichtbewusstsein und Ehre und Verantwortungsbewusstsein und dann wieder Zuneigung und Liebe, die größer ist als alles andere. Das ist nicht gut. Und dann, dass da ein kleines Kind dabei ist, das halt auch, wie halt kleine Kinder so sind, nicht unbedingt eine tolle Schauspielerin ist. Es ist ein Kind, es ist ein kleines Kind, aber es ist wirklich anstrengend, wenn man hat dem Kind beigebracht, an bestimmten Stellen zu weinen, indem es einfach eine ganz furchtbar verzerrte Grimasse zieht, über die man dann ein Kinderweinen drüber gelegt hat. Das merkt man und das funktioniert nicht, wenn das Kind traurig sein soll, weil Mama tot ist und es von einem Moment zum nächsten einfach das Gesicht verzieht und das und damit aber schauspielerisch nicht wirklich schlechter ist als die erwachsenen SchauspielerInnen in dem Film. Also, das ist alles so fremdschämig, weil man, ich weiß nicht, wie der Film auf ein japanisches Publikum wirkt. Das kann wieder eine ganz andere Sache sein, aber auf mich als westlichen Mensch wirkt dieser Film einfach furchtbar unbeholfen, hölzern und krampfig und angestrengt und bemüht, wenn ich dann aber auch noch man hat ja in Godzilla-Filmen auch immer wieder, traditionell gehört immer Militär dazu, dass Godzilla beschießt und bekämpft mit kleinen Spielzeugpanzern früher, Militärs, die sich gegenseitig Befehle geben und anblaffen. Allein diese Militärsprache, man kennt das Militär japanisch aus so vielen Anime-Filmen. Ich könnte jetzt versuchen, das zu imitieren, indem ich abgehackt abgehackte laute Brüllstöße von mir gebe, aber ich möchte das jetzt hier nicht tun, denn das wäre dann doch sehr rassistisch. Aber ihr habt das bestimmt alle schon mal gehört. Das wirkt nicht viel entspannter, wenn man es auf Deutsch hört. Man kann einfach, es macht keinen Spaß, sich das anzuhören, weil dem Ganzen jede Nuance fehlt. Und dann hast man einfach sehr viele Szenen, wo Männer miteinander auf militärisch miteinander reden, sich Befehle geben und sich Befehle bestätigen und steif dastehen und sich anschauen und dramatisch anschauen und brüllen und blöken und das sind immer die Teile, bei denen ich schon jeher seit bei Godzilla-Filmen immer so am Wegnicken war. Meistens wache ich dann auf, wenn die Monster gegeneinander kämpfen in Godzilla-Filmen und schlafe dann aber auch sofort wieder ein, weil halt auch in den Godzilla-Filmen an der Stelle die Handlung vorbei ist, was einfach nur noch draufgehauen und gekracht wird. Hier muss man so ein bisschen aufgepasst haben, was da eigentlich passiert. Das ist mir tatsächlich gestern beim Schauen nicht geglückt. Es gibt da eine lange Sequenz, eine Versammlung, bei der sie erklären, wie man Godzilla, es gibt da einen Wissenschaftler, der zusammen mit dem jungen Mann und den anderen auf dem Räumboot arbeiten, so ein bisschen kauziger Typ mit einem wirren Haarschopf, ganz sympathisch, mit Brille, aber auch so ein schwer greifbarer Charakter. Und der hat eine Methode entwickelt, wie man dem Wasser durch Beifügen irgendeiner Chemikalie den Auftrieb also nimmt, sodass Godzilla, wenn man, also es ist, der Plan ist, Godzilla an eine besonders tiefe Stelle zu locken, wo er dann wohl im Wasser treten, schwimmend soll und zwei Kriegsschiffe, zwei haben sie noch, zwei wurden ihnen von den Alliierten wieder zurückgegeben, weil die Alliierten selber nicht eingreifen wollen oder dürfen, fragt mich nicht. Und die würden eine Girlande um Godzilla ziehen mit Stahlseilen, an denen sich Gaskanister Gasflaschen befinden, die dieses Gas ausstoßen, das Godzilla den Auftrieb gibt, wodurch er schlagartig in die tiefste Stelle, 1500 Meter tief, irgend sowas in der Art, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, und dort einfach durch den Druck getötet würde, durch den plötzlich über ihn zusammenbrechenden Wasserdruck getötet würde. Anschließend kriegt er eine ebenfalls diese Girlande mit den diese Stahlkabel mit den Gasflaschen hat schlagartig aufblasende Luftbehälter, also solche Rettungsboote, wie so ein Schwimmgürtel um Godzilla herum, die ihn dann sofort zack peng wieder nach oben katapultieren sollen, damit ihn, falls ihn der Wasserdruck nicht getötet hat, die Dekompression dann den Gar ausmacht. Ja, schöner Plan, aber irgendwie hat man schon von vornherein das Gefühl, das kann nicht gut gehen. Godzilla müsste stärker sein. Und das ist denen irgendwie dann auch klar und letzten Endes muss ja dann doch der Kamikaze-Pilot dann da reinfliegen. Und obwohl am Anfang des Films ihm alle vorgeworfen haben, dass er seine Pflicht nicht erfüllt hat und ihm auch irgendwie immer wieder dieses so untergejubelt wird, die anderen auf der Insel Odo, schöner Name, sind alle, wollten auch nach Hause kehren, aber sie konnten es nicht. Und dann war so, ja, unterschwellig, weil du hast sie im Stich gelassen. Es ist so, diese Kamikaze-Aufopferungs-Ehrennummer, die macht mich auch total fertig. Aber, bleiben wir nochmal kurz bei diesem Plan, Godzilla absacken zu lassen. Godzilla, traditionsgemäß, wenn er irgendwo im Meer sich herumtreibt und Kriegsschiffe zerdeppert, dann steht er da. Das Wasser ist hüfttief. Egal, wo Godzilla sich befindet, das Wasser ist hüfttief. Das hat man deshalb früher so gemacht, weil in Godzilla früher in einem Kostüm ein Schauspieler steckte, der durch das hüfttiefe Wasser gewartet ist oder so in der Hocke runterging und so getan hat, als ob er schwimmen würde, indem er so Schwimmbewegungen macht. Man hat aber gesehen, dass das Wasser nicht tief ist. Und nun ist es so, dieser Godzilla, der hier nicht mehr durch einen Typ in einem Kostüm, zumindest gehe ich mal davon aus, ich weiß es gar nicht, es sah ein bisschen mechanisch aus, diese Bewegungen. Es hat teilweise wirklich dieser Godzilla wie ein Animatronic gewirkt. Aber gehen wir davon aus, es ist ein CGI-Godzilla. Der stand trotzdem hüfttief im Wasser. Der stand da. Der schwamm da nicht. So ein Auftrieb hat ein so schwerer Körper nicht. Nicht mal im Toten Meer hätte ein Godzilla so einen Auftrieb, dass der hüfttief im Wasser treibt oder schwimmt. Der dürfte höchstens bis zum Kopf oder zum Hals oder zu den Schultern im Wasser sein. Nicht mal das. Das heißt, der steht da und plötzlich sackt er nach unten weg. Eigentlich müsste da ein Boden unter ihm nachgegeben haben, aber da war kein Boden. Da war ein mehrere hundert Meter tiefer Wassergraben. Das macht in dem Moment überhaupt keinen Sinn. Das wirkt total unlogisch und unplausibel. Und dann sieht man leider auch nicht wirklich, wie der Wasserdruck ihn fertig macht oder die Dekompression. Man sieht eigentlich nur, der hat sich gerade aufgeladen, sein Hitzestrahl, alles leuchtet blau und so, und dann wupp, sackt er nach unten weg, und als er unten ankommt, macht es einmal wupp, wupp, und das Licht ist ausgegangen. Also scheinbar hat die Dekompression ihn dann doch irgendwie ausgenockt in dem Moment. Er wird wieder nach oben getrieben, und als ich das gestern Abend gesehen habe, hatte ich den Teil mit der Erklärung tatsächlich verschlafen. Ich war hundemüde und hatte mir das heute nochmal angeschaut, weil ich dachte, ach, so ein paar Minuten muss ich wahrscheinlich irgendwie verpasst haben oder irgendwas, oder es war so vage, ein bisschen verschwommen. Ich glaube, ich habe wirklich eine Viertelstunde verschlafen. Das ist nicht gut. Da kann man dann, darf man eigentlich auch nicht sagen, es ist ein schlechter Film, wenn man so viel nicht mitbekommen hat. Aber nachdem ich es heute gesehen habe und aufmerksam verfolgt habe, muss ich immer noch sagen, es ist nicht gut. Auf jeden Fall ist mir nun klar, warum Godzilla, als er wieder an der Oberfläche war, so komisch aufgequollen aussah. Das war die Dekompression. Und mir ist nun auch klar, warum die japanischen Helden auf den beiden Kriegsschiffen versucht haben, Godzilla wieder an die Oberfläche zu kriegen. Ich dachte, der ist da unten, da wollt ihr ihn doch haben, jetzt lasst ihn da unten. Warum wollt ihr ihn wieder hochziehen? Ist doch gut, dass der da unten ist. Aber sie wollen ihn wieder hochziehen, um dann, das hat noch nicht funktioniert mit der Kompensation. Naja, also auf jeden Fall am Ende gut, alles gut oder auch nicht, denn am Schluss sieht man, wie das letzte Stück Godzilla-Brocken, das darunter schwimmt, so kurz vor dem Abspann, anfängt zu mutieren und zu wachsen und man hört wieder da 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 da, die tolle Godzilla-Musik, die ich wirklich fantastisch gut finde. Und die Familie ist wieder vereint. Und die junge Frau hat irgendein eigenartiges Mal am Hals. Es sollen wohl Godzilla-Zellen in ihr sein, aber es sieht eher nach irgendeinem Fantasy-Krebsgeschwür das da aus. Ich meine, es wird ja auch, Godzilla ist ja quasi eine Analogie der Hiroshima-Bombe. Ist so aufzufassen und so war auch der ursprüngliche Gedanke dahinter. Und auch das hier merkt man wirklich ganz stark. Man merkt diese Verwüstungen, das ist auch die Art, wenn Godzilla seinen Hitzestrahl losschickt und etwas zum Explodieren bringt. Das ist eine Explosion wie bei einer Atombombe, die einschlägt. Allein die Darstellung, wie plötzlich eine Stille und dann eine Druckwelle entsteht, das ist fantastisch gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut. Also optisch muss man dem Film zugutehalten, dass der wirklich so ziemlich alles richtig gemacht hat. Gerade in solchen Szenen, die sind wirklich beeindruckend. Die hauen einen echt um, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Gedanke war auch, okay, sie hat die Druckwelle überlebt, aber wie so viele Überlebende der Atombombenabwürfe der Amerikaner auf Japan, wird sie halt wahrscheinlich an den Nachfolgen dann erkranken und sterben. Das ist so eine düstere Aussicht, nachdem diese Familie gerade zusammen ist. Das war schon etwas bedenklich. Es wird ja auch mehrfach gesagt, diese Explosionsstelle, diese Zerstörungsstelle wäre radioaktiv verseucht. Und da denkt man eigentlich, ja, welche Chancen bestehen dann für den jungen Piloten und seine Frau? Die werden dann wohl auch heiraten am Ende. Aber Liebesgeschichte ist das immer noch keine so richtige, auch wenn das gesagt wird. Das ist nur nicht spürbar. Und dann auch Die ganze Kamikaze-Nummer, das ist ja eine der grauslichsten und gruseligsten Angelegenheiten der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg, sind die Kamikaze-Flieger gewesen. Dieser Kamikaze-Kadaver-Gehorsam, der von jungen Piloten verlangt hat, dass sie in den Tod fliegen, um den Feind damit anzugreifen. Das ist etwas, was so schwer vorstellbar ist, weil diese Art von Kadavergehorsam heute, das will mir nicht mehr in den Kopf. Ich kann mir das ist ganz schlimm. Und nun ist es so, dass in dem Film wird das auch thematisiert, gerade gegen Ende hin, wenn der Wissenschaftler sagt, verbringt nochmal den Abend mit euren Lieben, aber wir ziehen nicht hier los in die Schlacht, um in den Tod zu ziehen. Wir ziehen los, um zu siegen, aber um lebend wieder zurückzukehren. Wir haben aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, diese verächtliche Einstellung gegenüber Menschenleben, das nichts wert ist, dieser Verschleiß an Menschenleben, schlecht ausgerüstete Armeen, keine Flugzeuge ohne Schleudersitze, Kamikaze-Einsätze, sowas wollen wir nicht mehr, wir wollen leben. Wir bekämpfen Godzilla, aber wir werden das ohne den Verlust eines einzigen Menschenlebens schaffen. Und das Bemerkenswerte ist, das schaffen sie dann auch tatsächlich, obwohl wirklich viele, der Godzillas Angriff auf Tokio, Zerstörung, wirklich viel Menschenleben gekostet hat und dabei auch sehr viele Zitate an den ersten Film ist, zum Beispiel die Reporter, die auf dem Dach stehen und das Ganze ziemlich dümmlich kommentieren und dann in den Tod gerissen werden. Oder die Zerstörung des Theaters. All das sind Zitate aus dem ersten Godzilla-Film. Das macht schon ziemlich bemerkenswert den Film. Also das ist ein Film, der an Easter Eggs und Zitaten wirklich so strotzt. Es gibt Listen, ich will sie gar nicht vorlesen, weil ich mir das eh alles nicht gemerkt habe, aber sehr viele von denen sind mir aufgefallen oder ich habe sie mir unbewusst bemerkt, als dass ich sie jetzt bewusst hätte benennen können. Das ist schon toll, wenn man das kennt, findet man da auch viel. Muss man sagen, es ist nur einfach die ganze Motivation, die Emotionen sind alles so unglaublich plakativ und hölzern dargestellt, dass ich also auch die Ansprache, wir wollen leben, wir wollen nicht in den Tod ziehen, wir wollen leben zurückkehren, das wirkt alles so übertrieben und so übertriebener Pathos und übertriebener, ja, dann machen wir das, Kumpels und hahaha und hohoho. Das kann man doch auch ein bisschen weniger auf die Tube drücken. Nein, ganz offensichtlich ist das nicht möglich. Und dann ist es halt leider trotzdem auch noch ein ganz großes Manko. Godzilla ist einfach irgendwie gefühlt wie immer wieder einfach nur die böse Gefahr. Das ist eine Gefahr, die abgewehrt werden muss. Es ist wahnsinnig schwer, aus Godzilla scheinbar, aus dieser Figur Godzilla mehr zu machen als nur das böse Monster, das böse, vermeintlich, Anführungszeichen, Gänsefüßchen, böse Monster, das Japan oder die Welt angreift, das zerstört werden muss. Weil es ja tatsächlich auch Symbolbild für so etwas unpersönlich Böse. Also die Atombombe ist das unpersönliche Böse. Das ist eine große Gefahr, die abgeworfen wird und alles platt macht. Das ist das Unpersönliche. Der unpersönliche Tod, das ist eine Gefahr, die nicht greifbar ist. Das ist nicht etwas, dem man eine Backstory geben kann oder dem man Gefühle geben kann. Dementsprechend ist es schwierig. Gibt man Godzilla auch nur einen Hauch von Gefühlen, ist er nicht mehr Godzilla. Lässt man ihn aber einfach nur als diesen stumpfen Angreifer, ist er langweilig. Das heißt, der ist nicht, also das heißt langweilig, aber er ist halt einfach dann nur ein stumpfes Werkzeug. Und wieder, was passieren kann, wenn man Godzilla Gefühle gibt oder ihn auch noch umdreht und auf die gute Seite bringt, Godzilla als Champion der Menschen, der angetänzelt kommt, wenn andere böse Monster angreifen. Das haben wir in den 60er Jahren, warte mal, wie war das, die Showa-Ära oder die Heisei-Ära? Also es gibt auch bei Godzilla verschiedene Ären. Also in den 60ern wurde das Ganze sehr campy und sehr trashig. Da wurde Godzilla immer drolliger und immer netter. Meistens gab es noch kleine Kinder, die Godzilla beschützt haben oder so. Wir haben ja auch in Data seinem Hals mal über diesen herrlichen Godzilla-Film mit Chet Jaguar gemacht. Und Gregor hat da neulich auch einen Podcast drüber aufgenommen. Herrlich albern, herrlich komisch. Das ist dieser Film, wo Godzilla auf seinem Schwanz entlang rutscht, um seinem Gegner die Füße in den Brustkorb zu deppern. Es ist höchst albern und natürlich diese Albernheit an sich ist ja schon großartig, da macht es auch wieder Spaß, aber da wird Godzilla zu etwas Lächerlichem. Es hat ziemlich lange gedauert, für mich, ich weiß nicht, wie das in den Anime-Zeichentrick-Versionen der letzten Jahre ist, die habe ich nicht so richtig verfolgt, da hatte ich keine große Lust, aber der letzte gute Godzilla aus meiner Sicht war nach sehr langer Zeit der Film Shin Godzilla von 2016, haben wir auch mal in Data seinem Hals drüber gesprochen. Ich glaube, da war ich aber nicht dabei. Nein. Der zeigt die Entwicklung von Godzilla vom Larvenstadium bis hin zu einem mächtigen, unbesiegbaren Übergodzilla. Und die Reaktion eines modernen Japans, das mit dieser Katastrophe fertig werden muss. Also Godzilla ist immer noch eine unpersönliche Gefahr, aber dadurch, dass man sieht, wie er sich entwickelt, wie er also diese verschiedenen Entwicklungsstadien durchgeht, wird er interessant als Figur. Und gleichzeitig ist das Interessante in dem Film eigentlich diese Naturkatastrophen-Krisenkonferenzbewältigung der japanischen Regierung, das macht tatsächlich richtig Spaß. Das ist Das ist schon, das ist absurd. Es ist eine absurde Bürokratie, ein absurder Bürokratieapparat, bis hin zu einer meiner Lieblingsszenen, in dem der japanische Premierminister ausländische Diplomaten hinhalten muss oder Militärs hinhalten muss, indem er sich immer wieder vor ihnen verbeugt. Und sie müssen sich wieder verbeugen und er muss sich wieder verbeugen und er hält die ewig hin, weil die aus dieser Sich-Verbeugen-Nummer nicht herauskommen. Großartig, großartig. Shin Godzilla hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Godzilla Minus One nicht so richtig. Auch wenn Schwarz-Weiß und Zitate und alles, aber ich weiß nicht. Es ist so. Es hinterlässt mich mit einem ganz, ganz unguten Gefühl, etwas gesehen zu haben, das mich zwar beschäftigt, aber mir einfach nicht Spaß gemacht hat, dass es mich beschäftigt. Aber ich wollte ja drüber reden und ich beschäftige mich heute den ganzen Tag schon viel zu viel damit. Und eigentlich wollte ich nämlich über Batman Caped Crusader etwas machen. Und ständig hat aber dann hier mein Handy gepinkt und ich aus dem Chat irgendeine Bemerkung zu Godzilla Minus One oder irgendeinem anderen Quatsch. Und ich konnte mich heute einfach nicht auf Batman konzentrieren. Was ich tatsächlich lieber gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und auch Batman Caped Crusader macht etwas, was die Schwarz-Weiß-Version von Godzilla Minus One macht, weswegen es mich interessiert hat. Es sieht aus wie was wunderschön Altes. Es ist neu, aber es sieht alt aus. Und das hat mich sehr angesprochen. Das hat mich ja hier bei Godzilla Minus One auch angesprochen. Also vielleicht, falls ich mich mal wieder konzentrieren kann oder ich nicht im Minutentakt angepinkt werde. Was ist eigentlich los? Ich nehme jetzt hier 32 Minuten auf und niemand hat mich angepinkt. Was macht ihr eigentlich, Leute? Jetzt auf einmal lasst ihr mich in Ruhe? Na ja, gut, Dankeschön. Das ist nett von euch. Ich bedanke mich und ich verbeuge mich jetzt artig mehrfach. Ich war schon kurz davor, vor Verzweiflung den Kopf auf die Tischplatte zu knallen. Auch eine der irritierenden Stellen aus Godzilla Minus One, wo der junge Mann versucht, die Adresse des Mechanikers, der Odo überlebt hat, also die Insel Odo überlebt hat, herauszufinden. Auf dem Amt gibt man ihm, kann man ihm nicht weiterhelfen. Und aus Verzweiflung knallt er dann den Kopf auf die Tischplatte und mit dem Kopf auf der Tischplatte gedrückt, redet er dann weiter. Das mag sein, dass man in Japan mit dieser Geste etwas anfangen kann. Ich hoffe, dass es eine veraltete Geste ist, die man heute nicht mehr macht, aber mich hat das. Also nicht nur, mich hat das extrem irritiert. Und als das ein paar Minuten später wiederholt wurde, wo er das dann zusammen mit einem seiner Freunde am Abendessentisch oder in der Kneipe wiederholt, nochmal macht, da fand ich es nur noch albern und habe laut loslachen müssen, was wahrscheinlich nicht der Sinn und Zweck dieser hochdramatischen Geste gewesen sein sollte. Nun ja, also wie gesagt, ich verdanke, bedanke und verbeuge mich bei Gregor und Tanja und Kai, dass ihr mir diese halbe Stunde geschenkt habt und allen anderen, die gerade in meinem, oh, jetzt kriege ich ein Schleudertrauma. Wahrscheinlich hat man es nicht mal gehört. Oh. Auf jeden Fall bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuhörende. Das war jetzt mal ein Ausflug in die Popkultur. Vielleicht Popkultur. Kulturiere ich auch in der nächsten Folge wieder weiter. Vielleicht ist dann aber auch wieder Alltag. Vielleicht ist auch irgendwas ganz anderes. Wer weiß das schon. In dem Sinne, ich freue mich über Kommentare. Findet ihr hier bei Podigee oder sonst wo. Und ansonsten bleibt mir gewogen und hört beim nächsten Mal auch wieder zu. Tschüss. Oder nein, nein, was sagt man denn auf Japanisch? Bis ich mich auf Japanisch verabschieden. Hätte ich mal vorbereiten sollen. Ah, da, japanischer Abschied. Was sagt man denn da? Mein Gott, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Sayonara.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.